Was schneiden wir raus aus der neuen Folge?
Ja, vielleicht ganz am Anfang, wo wir uns fast in die Haare bekommen haben, wer jetzt eigentlich angefangen hat mit schon wieder dem royalen Exzess davor.
Nö, brauchen wir nicht rausschneiden, weil dann kann nämlich jeder hören, dass du damit angefangen hast. Also du bist eigentlich schuld. Du hast dich selber in diese für dich nicht schöne Diskussion manövriert. Ich habe es ja geliebt, wieder mit dir über die Royals zu sprechen. Vielleicht können wir auch eine von diesen 178.000 Studien, glaube ich, müssen wir nochmal rauskicken. Also ich bin schon gar nicht mehr hinterhergekommen, was wir jetzt da alles hier an Zahlen um uns rumgeballert haben.
Wir erzählen euch gleich, wie ihr Diabetes verhindern könnt, beziehungsweise die Folgeerkrankungen von Diabetes. Und damit sprechen wir unter anderem auch mit Dr. Jens Kröger. Der ist bei der Deutschen Diabeteshilfe und setzt sich für uns unter anderem zum Beispiel auch bei Politikern ein.
Sehr schön. Der war wie immer super. Und wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal ohne royales Winken, weil die Royal-Themen haben wir ja hinter uns gelassen. Mein Name ist Freddy Schirk, Typ 1 Diabetikerin und Royalistin im Herzen.
Ich bin Kim Stoppert. Ich bin Typ 2 Diabetikerin. Und hast du gesehen, dass wir noch eine ganz süße Nachricht bekommen haben wegen deiner ausführlichen Berichterstattung im Vorfeld über diese Krönung, in die ich jetzt doch nicht rumgekommen bin, aber ja. Hallo ihr, euer neuer Podcast war ja mal wieder wunderbar. Danke, Corinna. egal. Mein spezieller Gruß geht heute an Freddy. Natürlich saß ich am Samstag auch mit Scones, Gurkensandwich und Shortbread, dazu Tee auf dem Sofa und um was zu machen? Natürlich die Krönung zu schauen. Nicht wegen der Krönung, sondern wegen dem Ganzen drumherum. Es gibt immer Interessantes zu erfahren. Man kann sich da aber auch einfach mal aus dem Alltag ausklinken und Tee trinken. Den Blutzucker haben die ganzen Weißmehlprodukte übrigens nicht so gut getan. Jetzt gibt's wieder Vollkorn zum Frühstück, schreibt Corinna.
Ja, aber sie ist auf meiner Seite. Corinna, das nächste Mal bei der nächsten Krönung kommst einfach, machen wir zusammen dann. Ich habe jetzt ja auch die Wimpel, hatte ich ja letzte Folge erzählt, dass ich die noch spontan bei Amazon bestellt hatte. Die sind am nächsten Tag da gewesen. Die Wimpel, ich sehe es auch gerade, hängen immer noch über dem Fernseher. Also Corinna, ich habe vorgesorgt, wenn der William dann irgendwann gekrönt wird, ich habe die Wimpel noch hier, ich bin vorbereitet. Aber Kim, du hast gerade angedeutet,
ja,
du hast auch geguckt.
Naja, irgendwann habe ich den Fernseher angemacht und dann lief da noch so das Ende der Berichterstattung. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwas auf ZDF geguckt, das fand ich ganz interessant. Da ging es so ein bisschen darum, um diese Kritik an diesen ganzen Commonwealth-Staaten und ob sie sich jetzt alle abwenden und so. Dann gab es noch eine Zusammenfassung, ich glaube RTL oder Sat.1, was das jetzt für ein neuer König ist und für was er stand. Mhm. Und dann war noch so ein Experteninterview, da dachte ich schon so, die erzählt jetzt genau das, was die jetzt 10 Stunden lang schon erzählt hat. Und dann hieß es, ja, wir wollen noch mal auf sein Leben gucken. Ich dachte so, Leute, ob ihr mir jetzt gerade erzählt, wofür der steht so im Laufe seines Lebens, oder wir gucken einfach nur mal auf sein Leben, es ist das Gleiche. Das hat mir dann gereicht und dann war schon wieder Ende mit Krönung. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich aber das Interessanteste für mich, nämlich was mit Prince Harry war, an dem Tag gar nicht erfahren habe. Und dann habe ich schnell noch mal gegoogelt. Aber ja, saß nur da alleine und hat Grimassen geschnitten. Dann musste er schnell wieder zurück, weil sein Kind Geburtstag hatte.
Denkst du wirklich, das war, weil sein Kind Geburtstag hatte? Kim, du bist ja sowas von wenig drin in der Royal-Thematik.
Freddy, sein Kind hatte Geburtstag. Ich kann das schon verstehen, dass man dann die Biege macht, wenn man sich gerade von seiner kompletten Familie abgesägt hat.
So, und damit sind wir beim eigentlichen Punkt. Der hat das doch als Vorwand, das Kind wird 2 oder so, wird sich nicht mehr dran erinnern. Krönung, sorry, nichts gegen Kindergeburtstage und so weiter. Aber sein Vater wird gekrönt.
Das sag ich im Sommer dann auch zu meiner Tochter. Sorry, wir müssen woanders hin. Du bist 2, du wirst dich eh nicht mehr dran erinnern. Also,
dann sollen die Kinder halt mitkommen. Ja, es ist eine Krönung. Und ganz ehrlich, Kim, das war ein Vorwand von ihm, weil er keinen Bock hatte, dass seine ganze Familie da auf dem Balkon stehen darf, vorm Buckingham Palace und den Milliarden Zuschauern auf der ganzen Welt zuwinkt, während er im Hotel sitzen muss und sich das Ganze irgendwie im Free-TV angucken darf, weil auf dem Balkon hätte er nicht mitgedurft, weil er kein aktives Teil mehr der royalen Familie ist. Kein arbeitender Royal mehr in dem Sinne. Deswegen hätte er nicht hochgedurft. Und ich glaube, das hat ihm selbst dann, kann ich ja auch wirklich verstehen, dass er dann denkt, oh nee, das hat mich jetzt verletzt. Irgendwie. Gleichzeitig wollte er vielleicht die ganzen weirden Gespräche umgehen, die er mit seinen Skandalen jetzt ja so ein bisschen ausgelöst hat. Kim, wie auch immer, nichts gegen Geburtstagstorte eines 2-Jährigen oder wie alt das Kind wird. Das war nicht der einzige Grund. Da muss ich dir jetzt leider die familiäre romantische Illusion nehmen.
Ist aber auch eigentlich egal. Wollen wir mal wieder zum Thema kommen? Nämlich über...
Du hast dieses Mal da drauf eingehen wollen, möchte ich nur kurz betonen. Ich hätte sonst mit den Royals natürlich gar nicht angefangen.
Du hast doch angefangen mit deinem royalen Winken hier. Das war das
Wo ich gesagt habe, dass ich es ja diesmal nicht mache, weil ich es ja nicht machen darf, weil du ja nicht so gerne über die Royals reden möchtest.
Genau, ein Nichtsatz einbringen. Bringt das Thema trotzdem ein. Ja, denk nicht an den rosa Elefanten und schon ist der rosa Elefant im Raum. Wie auch immer.
Und in diesem Fall hat er sogar eine Krone auf.
Du denkst immer wieder auf dieses Thema. Naja.
So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ja, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt seriös. Was machen wir nochmal?
Ja, wir haben heute ein ganz seriöses Thema. Wir wollen uns nämlich mit Diabetes und Prävention beschäftigen. Und zwar natürlich überwiegend mit Typ-2-Prävention. Da haben wir noch ein ganz tolles Interview für euch vorbereitet. Dann habe ich aber auch Fakten rausgesucht. Wusstest du, dass man mittlerweile auch ein paar Punkte hat, wie eventuell Typ 1, oder man hat so Theorien, wie Typ 1 Prävention betrieben werden kann? Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht. Ich habe nur rausgefunden, als ich jetzt so zum Thema gearbeitet habe, möchte ich sagen, dass es ja Prävention auch im doppelten Sinne gibt. Es gibt die Prävention für Form Diabetes, damit ich gar kein Diabetes erst bekomme. Und dann nochmal die Prävention für, ich habe Diabetes und möchte aber bitte keine Folgeschäden. Aber dann fangen wir mit der ersten Art von Diabetesprävention an und gerne mit deinen Theorien. Ich bin gespannt. Soll ich mitschreiben oder?
Nee, das ist ja jetzt leider schon zu spät. Also ich habe es ja schon mal erwähnt, man kann ja jetzt mittlerweile schon bei der Geburt des Kindes testen lassen, ob das Kind einen genetischen Marker für Typ 1 hat. Und dann kann man an einer Präventionsstudie teilnehmen. Aber es gibt auch verschiedene Studien, die versucht haben herauszufinden, wie kann man das verhindern, dass bei den Leuten mit einer Typ 1, mit einem Typ 1 Verdacht Typ 1 ausbricht. Und vor allen Dingen bei Kindern. Da gab es eine Studie, die hat Kindern oral Insulin gegeben, so ein Pulverchen, das mussten die sich geben. Mhm. Und die haben dann halt geguckt, ob diese Antikörper nicht anschlagen oder wie diese Antikörper reagieren. Enttäuschung war, nein, dieses Insulinpulver verhindert nicht den Typ-1-Ausbruch. Okay. Aber
möchte ich kurz sagen, also ist es ein Nicht-Thema, wie ich eben gelernt habe. Es war ein Nicht-Satz jetzt quasi, den du eingebracht
hast. Ja, pass auf. Aber dadurch hat man gelernt, dass sich diese Antikörper, auch wenn du noch keine ausgebrochene Typ 1 hast, bereits triggern lassen von Insulin. Also die denken schon so, mag ich eigentlich nicht. Die sind schon da, auch wenn sie noch nicht ganz viel kaputt machen, weißt du?
Aber was heißt das dann, dass die dann, okay. Nee, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, dass Diabetes dann sogar schneller ausbrechen könnte, weil es getriggert
worden ist? Nein. Sondern, also es gibt ja diese Antikörper.
Ja.
Und der Anteil deiner Antikörper ist ja quasi, ist eine Typ 1 ausgebrochen oder nicht? Mhm. Ne? Und die Kinder mit Typ 1 Genen, sage ich jetzt mal, die reagieren auch bei oralen Insulin, was übrigens gar nicht so eine Auswirkung hat auf den Blutzuckerspiegel, wie das Insulin, was du dir spritzt, ja? Mhm. Da reagiert das Immunsystem schon. Die zeigen dann schon eine Immunreaktion, weil sie halt so ein erhöhtes Risiko auf Typ 1 haben. Das ist das Ergebnis dieser Studie, aber wie eine Impfung kannst du dieses insulinhaltige Pulver halt nicht benutzen bei Kindern, weil die suchen nämlich tatsächlich nach so einer Art Diabetes. Impfung. Also wie du das verzögern kannst, dass dein Kind Typ 1 bekommst. Jetzt gibt es eine weiterführende Studie. Das ist die SINTA-Studie. Mhm. Die versuchen jetzt diesen Kindern, die bei der Geburt diese Marker entdeckt haben, ein Probiotikum zu geben. Und zwar kannst du dich da melden, wenn dein Kind unter 6 Wochen alt ist und diese Marker hat. Und dann wird über ein Jahr ein Probiotikum gegeben und dann wird geschaut, was heißt das jetzt für den Diabetes-Ausbruch bei deinem Diabetes Typ 1 gefährdeten Kind. Es gibt aber auch schon Hinweise davon, was tatsächlich ein Typ 1 auslösen kann. Mhm. Nämlich unter anderem eine zu kurze Stilldauer. Das hört man immer wieder. Also Stillen ist eine gute Diabetesvorsorge. Die WHO empfiehlt, 6 Monate ausschließlich zu stillen. Das crasht so ein bisschen mit der Empfehlung hier in Deutschland, dass die Beikost ab dem, ich glaube, 5. Monat, 4. Monat angefangen wird. Also da stillst du nicht mehr ausschließlich, sondern das Kind kriegt ein paar Löffel richtiges Essen, also Brei. Weil man nämlich, und das ist eine finnische Studie, getestet hat bei Kindern mit Typ-1-Risiko, was passiert, wenn die in den ersten 6 bis 8 Monaten keine Kuhmilch zu sich nehmen, weil diese Ersatzpräparate, ne, die du nimmst, diese Ersatzmilch, wenn du nicht stillst, die enthalten meistens Kuhmilch, also Kuh-Eiweiß. Und bei 207 Kindern wurde das getestet und wenn die keine Kuhmilch bekommen, in den ersten 6 bis 8 Monaten, dann halbieren sich diese Antikörper. Das ist eine finnische Studie und die soll jetzt international überprüft werden. Also ob tatsächlich das Stillen und die Verhinderung von Kuh-Eiweiß in den ersten paar Monaten den Typ 1 ein bisschen hinauszögern oder verhindern kann. Das? Also okay. Zu frühe Gabe an Kuhmilch, zu wenig gestillt, zu frühe Verwendung von glutenhaltiger Kost.
Okay.
Worauf das entsteht, weiß ich nicht. Und man geht auch davon aus, dass der Typ 1 getriggert wird durch Giftstoffe, die in Lebensmitteln stecken, die halt irgendwann so bestimmte Grenzen überschritten haben mal. Mittlerweile ist das ja alles viel stärker reguliert als noch vor ein paar Jahren. Aber auch da gibt es bestimmte Giftstoffe, die das anscheinend triggern können.
Okay, aber das ist alles noch Forschung? Das ist alles noch so im, wir gucken mal, was davon
sich wirklich bewahrheitet. Genau, aber wenn man ja immer sagt, Typ 1 kann man nicht verhindern, also man versucht herauszufinden, wie man das verzögern kann. Frederick-Studie ist diese Studie, bei der man aus der Nabelschnur Blut nimmt und diese genetischen Marker dann bestimmen kann. Und danach könnt ihr dann, wenn ihr das machen wollt, falls ihr einen Kinderwunsch habt, schwanger seid, wie auch immer, da könnt ihr dann euch melden für die allgemeine Studie. Da wird das Kind regelmäßig überprüft und auch das Essverhalten des Kindes. Oder aber ihr könnt euch dann jetzt für diese Probiotikumstudie auch melden, wenn ihr es denn in den ersten 6 Wochen eures Kindes wissen solltet.
Also oder ihr meldet euch bei Kim und lasst euch einmal kurz briefen, welches die optimale Studie ist für euch, wo ihr teilnehmen könntet. Aber es stimmt, die Frederik-Studie hat man ja schon, die haben wir ja schon umbenannt in die Freddy-Studie, falls du dich erinnerst.
Die Freddy-Studie.
Ohne dass ich mich jetzt hier so in den Mittelpunkt dieser Studie rücken möchte, aber ich glaube, es war sogar deine Idee, haben wir einfach mal umgenannt. Ja, guck mal. Also so viel zum Thema Prävention von Typ-1-Diabetes. Spannender Bereich. Ja. Sobald es da tatsächlich mal Breaking News weitere geben sollte, dann werdet ihr das mit Sicherheit hier im Podcast dank unserer fantastischen Kim erfahren. Ich wiederum habe natürlich auch ein bisschen geguckt in Sachen Typ 2 Diabetes. Tatsächlich gibt es eine aktuelle Studie, die belegt, dass die Typ 2 Diabetes Fälle bei uns in der Gesellschaft weniger geworden sind im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren. Die haben zwischen 2014 und 2019 Zahlen erhoben und haben nachgeguckt und haben nachweisen können jetzt, dass es in Anführungszeichen immer weniger Typ-2-Diabetikerinnen und Diabetiker gab. Jetzt ist natürlich wichtiger Punkt und wichtige Info, die euch direkt auffällt. Ja, warte mal, aber jetzt zwischen jetzt und 2019 war ja noch dieses Thema Corona, wo wir hier im Podcast ja auch schon gehört haben, dass es da teilweise noch mehr Diabetikerinnen und Diabetiker-Diagnosen gab als vorher, unter anderem durch, ich bin nur noch zu Hause, ich ernähre mich noch ungesunder oder meine Corona-Erkrankung hat Typ-1-Diabetes hervorgerufen und so weiter. Das heißt, diese Zahlen werden auch noch mal spannend werden, wie sie sich da jetzt dann in dem Zeitraum entwickelt haben. Aber zwischen 2014 und 2019 hat man gemerkt, dass weniger Menschen Diabetes-Typ-2-Diagnosen bekommen haben. Allerdings bei den jungen Menschen hat die Typ-2-Diagnostik zugenommen. Ist natürlich da dann auch immer die Frage, sind das wirklich insgesamt mehr Fälle oder hat man mittlerweile irgendwie eine bessere medizinische Versorgung, ein größeres Self-Care-Empfinden, dass man sich regelmäßiger mal durchchecken lässt oder sowas, kann es ja auch sein, dass eben mehr Menschen einfach zum Arzt gehen und dann deswegen diagnostiziert werden. Da sind sie auf jeden Fall jetzt noch am gucken, wie sich das entwickelt.
Also mittlerweile wissen wir ja, oder weiß man in der Forschung, also die Allgemeinheit weiß ja, dass Diabetes Typ 2 vom Alter und von den Genen abhängt, aber vor allem, und zwar in 65-80% der Fällen von Diabetes Typ 2, liegt es an verschiedenen Risikofaktoren. Das schreibt das Diabetesnetz Deutschland. Ich gehe mal davon aus, du kleine Recherchemaus, dass du auch geguckt hast, was die Risikofaktoren sind und dass wir da gleich nochmal drüber reden, richtig?
Sorry, ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich gegoogelt habe. Was hast du gesagt?
Ach so. Dass wir auf die bestimmten Risikofaktoren von Typ 2 noch eingehen werden.
Ich habe alles Mögliche mir angeguckt, warte mal.
Also es gibt ja bestimmte Hinweise darauf, dass du Typ 2 entwickeln kannst, beziehungsweise bestimmte Lebensumstände, Risikofaktoren, die dein Leben quasi beinhaltet und mit dem du eventuell auf einen Typ 2 zusteuern kannst. Das wäre?
Sowas wie Übergewicht zum Beispiel, also schlechte BMI-Werte, Body Mass Index,
genau.
Die genetische Veranlagung,
ja.
Wenig Sport, keine Bewegung,
richtig.
Generell schlechte Ernährung.
Schlechte Ernährung, zu viel Zucker auch, versteckte Fette, Rauchen, zu viel Alkohol, zu viel Schlaf, zu viel Stress
und zu hoher viel Blutdruck. Schlaf.
Nee, zu wenig Schlaf, Entschuldigung. Ich zu viel gesagt. Sagen. Guck mal, dann siehst du mal, wie müde ich bin. Also, zu wenig Schlaf. Und man kann das natürlich alles verhindern. Ne? Jetzt gehen wir mal alles durch.
Ja.
So, bei der Bewegung. 30 Minuten Bewegung reichen schon als Präventionsmaßnahme. Finde ich nicht viel. Übergewicht abbauen, ist klar. Dann natürlich sowas wie keine Softdrinks essen, nicht energiedicht essen, also alles in einem reinstöpfen, was hohe Kalorien hat. Und natürlich die versteckten Fette meiden. Also das ist eigentlich so ein Punkt, na, der tut mir schon innerlich ein bisschen weh. Weil das ganze frittierte Zeug, die Tiefkühlsachen, ach, die Bäckersachen, ja, lecker. Schmackofatz, ey.
Ah,
ja. Ich meine, nicht rauchen, wenig trinken, ist, glaube ich, klar. Gesunde Schlafhygiene irgendwie auch. Und was ich krass fand, es gibt da jetzt auch immer so Sachen, die man tun kann oder in deine Ernährung einbauen kann, damit Risiken senken. So, weißt du, es gab doch mal diese Studie, die gesagt hat, ein Glas Rotwein sinkt irgendwie das Herzrisiko.
Ja.
Hast du was gefunden, was das Risiko für Diabetes Typ 2 sinkt? Ich habe nämlich was. Zwei Sachen.
Nein, hau raus.
Ja, 4 bis 7 Tassen Kaffee, auch koffeinfrei, können das Risiko um 25% senken. Sagt die Deutsche Diabetes-Stiftung, die deine Studie
zitiert. Dafür kriegst du dann Herzinfarkt, weil du so viel Koffein-Intus hast.
Nein, koffeinfrei geht ja auch.
Ah, okay.
Und am besten allerdings sollst du es alles in der Mittagszeit trinken. Ich glaube, da würde mein Magen aber dann irgendwie auch mal irgendwann sagen, so, nee, es ist, nee, jetzt nicht. Und mein Vater macht das ja jetzt seit Anfang des Jahres oder so. Der süppelt Energy Drinks, die zuckerfreien.
Ja, ich auch.
Und er sagt ja, er hat Studien gefunden, dass das Taurin hilft. Und ich dachte erst so, komm, Vater. Genau, du bist einfach auf den Geschmack gekommen. Willst noch mal jung sein und knallst dir hier den Energy Drink rein. So, kein Problem, aber erzähl doch keinen. Und tatsächlich ist dieses Taurin, was in den Energy Drinks ist, mittlerweile aber auch in Sachen Forschung ganz weit oben auf der Liste, weil das auf ganz viele Stoffwechselprodukte eine positive, oder man geht davon aus, dass das Stoffwechselstörungen beeinflusst oder dass ein geringer Tauringehalt im Blut dafür verantwortlich ist, dass der Stoffwechsel anders funktioniert. Und Tierversuche in Kanada an Ratten haben zum Beispiel gezeigt, dass wenn eine schwangere Ratte Taurin bekommt in der Schwangerschaft, dass das Risiko für ihre Kinder an Typ 2 zu erkranken sinkt.
Okay, krass.
Ratten. Eine türkische Studie hat herausgefunden, dass wenn dein Taurinspiegel gut ist, dann können Folgeerkrankungen von Diabetes, die die Nerven beeinträchtigen, verhindert werden. Oder verzögert erst eintreten. Sowohl bei Typ 1 als auch bei Typ 2 übrigens. Das heißt, auch wenn ihr Typ 1 hat, könntet ihr mal nachfragen, wie das mit dem Taurin ist. Und an dieser Stelle...
Hast du noch eine Studie? Achso, nee, okay. Alles klar?
Nee, in Japan wird Taurin mittlerweile für Herzinsuffizienz genutzt. Aber egal.
Oh
nee,
mein Gott.
Darum bin ich gar nicht aus. Ich wollte einfach nach diesen ganzen medizinischen Studien und nach diesem Fakt, dass ihr jetzt euch Kaffee reinballert und Energy Drinks, nur ganz kurz der Hinweis. Wir sind keine Ärzte. Wir haben auch keine Diabetes- oder Ernährungsschulung hinter uns gebracht. Wenn ihr jetzt denkt, so, aber Moment mal, das mit dem Taurin und mit dem Koffein, das würde ich jetzt schon gerne mal ausprobieren. Redet doch vorher mit eurem Ärzteteam oder mit den medizinischen Beratungen, mit denen ihr euer Diabetesmanagement regelt, miteinander.
Exakt. Wir haben zum Beispiel auch mal mit einem Experten gesprochen, mit Dr. Jens Kröger von der Deutschen Diabeteshilfe, der auch selbst Diabetologe ist, schon seit Jahrzehnten eine eigene diabetologische Praxis hat und haben mit ihm über das Thema Prävention und Typ-2-Diabetes vorwiegend gesprochen und haben ihn mal gefragt, was können wir eigentlich in der Gesellschaft machen, um in Sachen Diabetes Typ-2-Prävention besser dazustehen. Und erstaunlicherweise meinte er, eine ganze Menge müssten wir machen, machen es noch einfach nicht.
Also wir können ganz viel machen, aber Deutschland macht gar nichts. So, wir haben
13 Millionen Menschen mit einem sogenannten Prädiabetes, einer Vorstufe für den Typ-2-Diabetes.
Das heißt, die kommen nochmal auf die 11,5 Millionen, ja, die schon Diabetes haben.
Ja, wir wissen nicht, also wir wissen, die haben einen Prädiabetes, der ist definiert anhand von Langzeitglukosewert, HbA1c, der ist definiert anhand eines Nüchternwertes oder wenn ich einen Zuckerbelastungstest mache, dass die Werte dann nach so einem Zuckerbelastungstest einfach stark ansteigen. Nicht alle entwickeln es. Wir können nicht genau sagen, wir können nur sagen, die Kriterien sind da und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das entwickelt, ist groß. Aber wie groß ist, wissen wir nicht. Das heißt, letztendlich kommen nicht diese 13 Millionen drauf, aber sicher ein paar Millionen davon.
Also man spürt schon aus seiner Emotion heraus, er ist da etwas enttäuscht davon, wie wir gesellschaftlich gerade dastehen in Sachen Typ-2-Prävention. Man muss dazu sagen, dass die Deutsche Diabeteshilfe, diabetes.de, ja zum Beispiel auch in Berlin im Bundestag sehr gut vernetzt ist, um eben da so ein bisschen für uns Diabetikerinnen und Diabetiker in Deutschland Lobbyarbeit zu machen und politisch auch Dinge ins Rollen zu bringen. Und das merkte man, finde ich, auch sehr schön bei Dr. Jens Kröger raus. Ne, Kim, der war so richtig on fire. Ja. Der hat uns das richtig mit Passion dargelegt. Und ich hoffe, so macht er das auch, wenn er dann irgendwie mit den, weiß ich nicht, Bundesgesundheitsministern sich das nächste Mal zum Kaffee trifft. Wir haben ihn natürlich.
Oder zum Fußball. Zum Fußball. Er spielt ja immer Fußball.
Oder zum Fußball. Sie spielen zusammen Fußball. Das hört ihr auch noch bei uns in einer Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Hört einfach nochmal alle letzten Folgen durch. Irgendwo reden wir mit ihm über Fußball. Dann haben wir ihn natürlich auch mal gefragt, wie finde ich denn eigentlich raus, dass ich eine Veranlagung habe zum Typ-2-Diabetes?
Wir haben den, man kann einen Gesundheitscheck machen, Gesundheitscheck ab 35 heißt der, den kann man machen ab dem 35. Lebensjahr, alle zwei Jahre. Man kann ihn aber auch vorher ab dem 18. Lebensjahr einmal machen. So, da ist zum Beispiel integriert der sogenannte die Nüchternglucose. So, leider nicht der Langzeitwert. Die ist da nicht mit integriert. Wir haben das versucht, wir haben bis heute nicht da drin. So, wenn jetzt alle Menschen, die wüssten, sie haben ein erhöhtes Risiko, ne, wo man diese Parameter hat, oder dass die Menschen den sogenannten deutschen Diabetes-Risikotest machen. Es gibt einen super deutschen Diabetes-Risikotest, wo ich auch nochmal mein individuelles Risiko sehen kann. Mache ich einfach Kreuze und kann das einschätzen.
Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, so was können wir machen in Sachen Prävention generell, wenn ich dann eben weiß, okay, ich habe eine Veranlagung und ich will dagegen angehen, was tun. Er hat schon gesagt, und das finde ich ja immer beim Thema Diabetes, haben wir ja schon oft gemerkt, so eine schöne Erkenntnis, man ist mit allem nicht alleine. Irgendwo gibt es immer eine kleine Selbsthilfegruppe oder so zum Beispiel, die einen aufnimmt und die einem Dinge erklärt. Und da hat er auch gesagt, es gibt zum Beispiel international auch einige Programme.
Jetzt kann ich einfach mich um die Ernährung kümmern, ich kann mich um die Bewegung kümmern. Aber entscheidend ist, dass ich mich kümmere. Oder dass ich nicht sage, ja, das wird schon an mir vorbeigehen, das kriegt mein blöder Nachbar. Sondern ich habe eine Chance, das anzunehmen und was zu tun. Und solche Präventionsprogramme, die gibt es zum Beispiel in England und in den USA, sogar digital. Ich bin total, wir haben ja morgen den T1 Day und da geht es darum, kann Technik helfen. Und Digitalisierung kann enorm Menschen unterstützen mit Typ-1-Diabetes wie auch Typ-2-Diabetes. Und in der Prävention könnte es das auch unterstützen. Wenn ich zum Beispiel so einen Schulungskurs mache, wenn ich darüber individuell aufgeklärt werde, was ich machen kann. Es geht doch nicht darum, dass hier zum Beispiel Essen bestimmte Sachen verboten werden, sondern ich muss meine individuelle Ernährung für mich finden, die für mich gut ist und die mir auch schmeckt. Und da haben wir auch tolle Möglichkeiten, mit Kontinuierkosemessung zum Beispiel zu sehen, der eine Mensch isst ein Schwarzbrot oder isst ein anderes Lebensmittel, kohlenhydrathaltig, und probiert aus, was bei ihm passiert. Und bei dem einen Menschen, das ist bei Gesunden auch so, geht der Wert nach dem Essen stark hoch und bei dem anderen weniger stark hoch. Und damit kann ich ja zum Beispiel erkennen, hey, ich will ja was essen, was mir Spaß macht, was ich auch gerne mag. Und da habe ich eine individuelle Empfehlung für mich. Ich sehe, was da passiert und kann es umsetzen und kann doch dann dem Diabetes davonlaufen, wenn ich diese Möglichkeiten habe, wenn ich das umsetze. Und deswegen brauchen wir dringend in Deutschland auch strukturierte Möglichkeiten, Menschen mit einem Prädiabetes mitzunehmen, aufzuklären, ihnen dieses anzubieten. Und da passiert in Deutschland nichts.
Ja, also fand ich sehr erkenntnisreich, unser Gespräch mit Dr. Jens Kröger. Und ich muss sagen, Kim, du weißt, ich habe ja ein Hobby in dieser Staffel. Ich überlege immer, was kann man für Motto-Shirts machen oder kleine. So, hier in diesem Fall, ich meine, es ist relativ offensichtlich, welches Shirt man macht.
Dem Diabetes davonlaufen?
So, genau. Und das machen wir als Jogging-Shirt, weißt du, für die Jogger.
Ja.
Und da steht dann eben drauf, Weißt du, einfach nur Diabetes-Davonläufer oder Diabetes-Davonläuferin. Und stell dir mal vor, damit joggst du dann durch den Park oder so. Finde ich geil.
Mein Vater ist großer Fan von unseren T-Shirts. Er hat letzte Woche bei mir eins bestellt. I'm looking for you type 2. Fand er gut. Wollte er haben.
Ja, super. Oh, Leute, ey, das wird doch was. Wir machen einen richtigen Merch bald. Ja. Also das zum Thema Prävention für bevor der Diabetes richtig angefangen hat oder sobald man merkt, man hat da eine Tendenz hin. Wir haben aber natürlich eben auch mal geguckt, was macht man dann? Man hat seine Diagnose und man will aber natürlich keine Folgeerkrankungen. Sind wir also quasi beim zweiten Teil der Diabetesprävention. Und ich habe mal nochmal geguckt, auf welche Bereiche unserer Gesundheit unser Diabetes eigentlich Einfluss haben könnte. Und
oh Gott.
Während ich das geguckt habe, dachte ich noch so, ja genau, oh Gott, warum habe ich das eigentlich so lange nicht gegoogelt? Dachte dann so, wahrscheinlich, weil ich immer, ne, es ist etwas, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will eigentlich. Und dann hatte ich das Ergebnis und dachte mir, ah nee, stimmt, ich hatte das auch schon diverse Male nachgeguckt und jedes Mal abgehakt unter, es beeinflusst eigentlich alles und das ist scheiße, da müssen wir jetzt durch, also gib einfach irgendwie alles. Naja, aber Leute, da müssen wir jetzt gemeinsam einmal kurz uns mit befassen und dann können wir ja wieder einfach
zusammenfassen. Ich finde das von Anfang des Jahres, habe ich mir vorgenommen, ich mache diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen und ich habe eine auf jeden Fall nicht gemacht. Ja, okay, lies mal vor.
Welche hast du nicht gemacht? Ja, okay, wir gucken erstmal, was quasi die Folgeerscheinungen sein können, gegen was wir Prävention betreiben müssen. Also, wo im Körper Langzeitfolgen des Diabetes auftreten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Schnallt euch an. Wir gehen von oben nach unten, also körperlich jetzt. Stellt euch ein Skelett vor und wir starten ganz oben. Gehirn und Psyche. Augen. Zähne. Herz-Kreislauf-System. Lunge. Leber. Nieren. Krebserkrankung. Geschlechtsorgane. Nerven. Also überall. Haut. Füße. Also eigentlich alles. Alles kann es beeinflussen. Und deswegen, und da kommen wir schon zu Kims Lieblingsthema, sollte man verschiedene Dinge machen oder beziehungsweise auch nicht machen. Zum Beispiel, dann starten wir doch mal direkt mit den Arztterminen, damit wir eben nicht in Struggle kommen, zum Beispiel mit den mit der Niere oder so. Da ist es bei mir so, ich glaube, einmal im Jahr checkt mein Diabetologe, wie meine Nierenwerte sind. Das machen sie anhand einer klitzekleinen Urinprobe. Kim,
tatsächlich, das wurde tatsächlich bei mir schon länger nicht mehr gemacht. Das ist erstmal Problem eins. Ja.
Okay. Ist das schon der Arzt, den du geskippt hattest? Oder?
Den ich heute versucht habe anzurufen.
Nee, du sagtest doch gerade, du hast einen Termin schleifen
lassen.
Nee,
das ist nicht das Skippt.
Okay, dann gucken wir das nächste. Augenarzt mache ich tatsächlich einmal im Jahr, beziehungsweise eigentlich sogar zweimal im Jahr, aber nicht wegen Diabetes, sondern einfach nur wegen weil ich auch an sich schlechte Augen habe, aber einmal im Jahr auch wegen Diabetes. Und jetzt wird Kim gerade so ein bisschen rot. Ich glaube, und jetzt geht sie gerade ganz weg. Ich glaube, das wird, ja, ich habe ja gesagt.
Mein Empfang ist immer mal wieder weg. Und ich verstehe, du hast halt, also bei mir Aussetzer, weißt du? Und dann muss ich immer warten, bis der Satz zu Ende ist.
Und warum hast du dann jetzt die Tür gerade aufgemacht, damit wir näher am Router sitzen?
Naja, weil der Receiver, genau.
Der Receiver vom Fernseher. Der meine Stimme lauter macht. Okay, alles klar.
Genau. Also, wo waren wir bei Augen? Da war ich und der hat auch was entdeckt und ich musste mich lasern lassen. Und ich gehe jetzt immer brav zum Augenarzt, weil ich will nicht, dass es schlimmer wird. Wirklich, es war jetzt nicht super unangenehm, also aber es war jetzt auch nicht toll.
Aber was war das denn genau eigentlich?
Ja, meine Netzhaut war kaputt.
Okay, und tatsächlich durch Diabetes.
Meine Netzhaut war kaputt und bevor die sich halt ablöst, wurde die jetzt verödet.
Aber lag das wirklich am Diabetes?
Das ist eine gute Frage. Das muss ich jetzt nochmal letzten Endes mit meinem Augenarzt klären, weil ich muss da eh nochmal zur Kontrolluntersuchung hin und dann werde ich da ihn darauf ansprechen, wie wir das jetzt in Zukunft managen.
Gut, kommen wir zu den nächsten Sachen. Nerven, beliebtes Thema, müssen natürlich auch getestet werden beim Arzt. Bei mir macht der Diabetologe einmal im Jahr präventiv den kleinen Fußcheck, wobei ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, das mache ich alle 3 Monate, wenn ich da bin. Also irgendwer kommt immer auf die Idee zu sagen, ach, ziehen Sie doch mal Ihre Socken aus.
Ja, siehst du, und das wurde schon super lange nicht mehr bei mir gemacht.
Vielleicht ist das...
Was hat was damit zu tun, dass das hier nicht jeder Hausarzt macht und ich ja als Typ-2erin nicht so viele Diabetologie Termine bekomme, ne? Weil wenn du gut eingestellt bist als Typ-2er, dann kriegst du nicht so viele Termine. Und das ist halt echt problematisch. Ich habe auch mehrmals schon versucht, irgendwie Ärzte zu finden, die das machen und es ist immer ganz oft abgelehnt. Mein alter Hausarzt in Saarbrücken hat das regelmäßig gemacht mit so einer Stimmgabel.
Und dann wird auch immer geguckt, so in den Zwischenräumen, zwischen den Zehen, ob da alles in Ordnung ist. Das ist dann immer so ein bisschen unangenehm, wenn dann im Winter irgendwie von der Wollsocke so 1000 Fussel zwischen deinen Zehen kleben oder so. Und die wummeln da so drin rum und man denkt sich so, scheiße.
Ich finde, Füße sind generell unangenehm. Ich zeige meinen Füßen nicht gerne anderen Menschen.
Ausgerechnet heute hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir die Fußkontrolle machen. Jetzt habe ich die löchrigen Socken an oder so. Naja, aber da muss ich immer an meine Mama denken, die bei sowas immer sagt, die haben schon viel Schlimmeres gesehen. Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Und gerade in Sachen Diabetikerfüße, boah, ich habe das Thema einmal gegoogelt. Geh auf jeden Fall nicht auf Bildersuche. Ne? Geh nicht drauf. Also da muss man regelmäßig drauf gucken. Dann die Haut, dass die in Ordnung ist. Ja, Gehirn und Psyche. Da stand auch hier aufgelistet, dass man einmal im Jahr in sich gehen soll. Ich glaube, ehrlich gesagt, man sollte es öfter tun. Geht es mir mental gut? Oder geht es mir tatsächlich über einen längeren Zeitraum nicht gut und könnte es vielleicht sein, dass das am Diabetes liegt? Da haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen, dass es tatsächlich sowas wie Diabetes Distress zum Beispiel gibt. Das heißt, dass man Depressionen über seine Krankheit entwickeln kann, ohne dass man es so richtig merkt, weil man sich denkt, eigentlich komme ich ja klar und alles läuft doch und vielleicht setzt es einem aber doch zu. Leberwerte sollte man natürlich auch regelmäßig checken, steht hier noch drin. Ich gucke zu Kim.
Die Leberwerte? Mhm. Die werden immer mitgemacht beim Blutbild bei meiner Hausärztin. Da reden wir immer drüber.
Dann Bluthochdruck sollte immer gemessen werden. Ja, das ist also beim Arzt, mache ich auch immer beim Diabetologen. Ich bin immer zu hoch beim Diabetologen.
Echt?
Ich habe immer so hohen Blutdruck. Also was heißt so hoch? Also auf jeden Fall über die 140, die man im oberen Blutdruckwert haben sollte. Weil ich aber auch, also das ist uns irgendwie so 2-3 Mal aufgefallen, dem Arzt und mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe aber das Gefühl, eigentlich, vielleicht ist das nur, weil ich hier ja auch immer ein bisschen nervös bin. Und dann sagt er auch, ja, das kann sein, weil es gibt, was hat er gesagt, das Weißkittelphänomen, dass man beim Arzt einen höheren Blutdruck hat, weil man so aufgeregt ist. Und dann hat er mir ein Blutdruckmessgerät verschrieben. Weißt du, so wie das unsere Omis und Opis haben. Und dann habe ich mich zu Hause immer gemessen. Und dann habe ich Fotos von den Werten gemacht, um ihm hinterher beweisen zu können, dass die wirklich zu Hause ganz normal
waren. Du hast so ein schönes Gerät. Guck mal, ich habe auch eins in der Hand. Mein Mann ist angezählt vom Arzt wegen Verdachts auf zu hohem Blutdruck. Und wir haben auch jetzt so ein Gerät. Aber meiner ist gut. Heute Morgen hatte ich 120 zu 70.
Ach Kim, du bist so ein Streber hier. Streber.
Ja, wenigstens ein Wert, der stimmt. Ja.
So, wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns vielleicht auch mal eure Tipps in Sachen Diabetesprävention mitteilt, gerne über unseren Insta-Account. Und wir haben ja auch wieder noch weitere Nachrichten bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut.
Eine habe ich ja schon vorgelesen, nämlich die von der Corinna.
Zum Beispiel hat uns die Elli noch geschrieben. Sie hat unsere letzte Folge geholfen und sie schreibt, mir hat die Folge sehr geholfen. Ich bin seit 2,5 Monaten Typ F. Meine Tochter, in Klammern jetzt 4, bei der Diagnose noch 3 Jahre alt, ist seitdem Typ 1. Vielen Dank, schreibt sie. Und dann hat uns noch der Manuel geschrieben. Manuel schreibt, hallo ihr beiden, ich bin seit kurzem offiziell Mitdiabetiker, T2 schreibt er, und bin bei meiner Recherche auf euren tollen Podcast gestoßen, mega. Oh, danke Manuel, oh Gott, dieser Pressure, der hier aufgemacht wird.
Hey, voll schön, aber es ist schön, darf ich mal endlich einen Typ 2er hier in der Hörerschaft begrüßen, das ist doch super. Hallo Manuel, endlich mal einer, der sich outet.
Dem können wir ja direkt mal eins von unserer T-Shirts, eins von unseren T-Shirts reservieren.
I'm looking for you, Type 2.
Genau, I'm looking for you, Type 2. Schicken wir dir zu, Manuel, sobald wir in Produktion gehen. Sollten wir es vergessen zu dem Zeitpunkt, weil wir doch noch 10 Jahre brauchen, um unseren Merch uns leisten zu können, dann erinnern uns nochmal dran. Und Manuel schreibt sogar noch, er hat auch eine Freundin, die hat Typ 1 Diabetes und die hat neulich eine sehr krasse Story erlebt. Er hat uns die hier mal geschrieben. Sie ist im Stau in eine Unterzuckerung gelaufen, hat gemerkt, es wird problematisch und ist dann auf dem Standstreifen zum nächsten Rastplatz und hat einen Rettungswagen angefordert, weil sie nicht sich anders zu helfen wusste. Der ist dann gekommen und hat sich aber geweigert, ihr zu helfen und sie sogar beschimpft, sie würde ja nur den Stau umgehen wollen und wäre gar keine Diabetikerin. Sie hätte da ja was Süßes stehen und schon was Süßes gegessen. Ja klar, in Klammern schreibt er, sie hatte versucht, gegen den Unterzucker anzuessen und das hatte nichts gebracht. Ihr Sensor war dummerweise auch noch ausgefallen, sprich, nicht mal der Sanitäter wusste über Diabetes Bescheid. Aufklärung wäre mal ein Thema. Viele Grüße, Manuel. Krass, oder?
Nein.
Die arme, ey, die arme Maus. Also, es bleibt noch so viel zu tun. in Sachen Diabetes-Aufklärungsarbeit. Auch da nochmal liebe Grüße an den Diabetes-Doc unseres Vertrauens, Doc Kröger, der voll Leidenschaft für uns und unsere Rechte in Berlin sich einsetzt.
Ja, also ich hätte mich noch ungefähr 2 Stunden länger mit ihm unterhalten können, ganz ehrlich.
Ja, der war wirklich cool.
Den sehen wir bestimmt nochmal wieder.
Glaube ich auch, spätestens beim Fußballmatch.
Mitte Juni ist Anpfiff. Der FC Diabetologie trifft gegen den FC Bundestag.
Ah ja, fantastisch. Da müssen wir mal gucken. Da organisieren wir vielleicht dann uns auch noch Trikots. Auch wieder eine schöne Idee. Auch eine schöne Idee für unseren Merch-Shop. Und stimmt, dann können wir da vorbeifahren.
Diabetes. Ja. Diabetologie, Entschuldigung. FC Diabetologie.
Sehr gut.
Ja, das ist witzig.
Das ist witzig. Und ansonsten diese Woche, falls ihr noch nichts vorhabt, in Berlin gibt es einen Diabeteslauf, einen Charity-Lauf. Könnt ihr ja entweder mitlaufen oder zumindest ein bisschen anfeuern. So, das war's von uns für diese Woche. Die Frage, was präparieren wir für nächste Woche?
Wir beschäftigen uns mit dem Diabetes in der ganzen Welt.
Yes, international. Eure Erfahrungen auch da wieder gerne an unseren Insta-Account. Ansonsten sagen wir, bis nächste Woche.
Ciao.
Weißt du, was mir gerade noch auffällt, Kim? Wenn wir dann bei diesem Fußballmatch sind, ne?
Ja, musst du Fußball spielen oder was? Das ist dir jetzt aufgefallen. Verdammt, ich muss ja Fußball spielen.
Und weißt du, auf welcher Position wir spielen würden?
Nee.
Mittelfeld.
Warum jetzt Mittelfeld? Weil wir so mittel sind. Oh! Yeah! Oder ich am Rand, weil falls der nervös Durchfall kickt, kann ich noch schnell wohin. So, komm.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.